Ich soll euch grüßen von Sadek. Der ist ganz glücklich und gesegnet weitergezogen. Heute Morgen hat er eine Sitzung, Jahresversammlung für sein Werk. Und Britta und Sadek bitten um Gebet und wir wollen das auch gleich tun. Er bedankt sich für die großzügige Gabe, die wir ihm mitgeben konnten auf dem Weg. Diejenigen, die beim Missionstag waren, Samstag vor einer Woche, sind informiert über die Situation. Einen lieben Gruß von Sadek. Dann wollte ich auch für Martin Hauen und Hanne beten. Viele von uns kennen Martin und Hanne. Martin geht's überhaupt nicht gut. Er ist in einer Situation, wo die Ärzte ihnen nicht weiterhelfen können. Und beide verzweifeln und wissen nicht weiter. Hanne muss Entscheidungen treffen, die sie normalerweise nicht treffen müsste, sondern Martin musste, aber anhand seines Zustandes muss sie, und sie betreffen wesentliche Dinge in seinem Leben, sein Körper. Also für Martin und Hanne wollen wir kurz beten. Und dann auch für Markus, seinen Einsatz in Indien. Wir bedanken uns als Gemeinde für alle Gaben, die uns anvertraut worden sind während den letzten 14 Tagen. Überall haben Umschläge mit Geld gelegen und Opfer haben wir ein paar Mal gehabt, auch öfter als sonst. Und wir bedanken uns und wünschen euch Gottes Segen, dass Gott euch das auf seine Weise wieder gibt. Wir können Gott Dank bringen mit unseren Opfern, aber Gott etwas geben, was wir nicht bereits schon selbst von ihm empfangen hätten, können wir nicht. Ich kann mich erinnern an eine Situation in Indien, in ein Heim mit einigen hundert Kindern. Und ich hatte überlegt, das war mein erster Besuch in Indien, was kannst du machen? Kaufst du diese harten Zuckerbonbons? Ich brauchte ja einige hundert. Und Kekse, diese ganz günstige Kekse, machst die Tüten auf und gibst jedes Kind ein Bonbon und ein Keks. Und ich war fertig mit dem Verteilen, war fertig, weil es einiges an Zeit gebraucht hat, aber ich war auch fertig in dem Sinn, dass es zu Ende war. Und da kam ein kleines Mädchen zu mir, das sind Waisenkinder, die nichts haben auf diese Welt, die mit Blechdosen und Stöcke spielen, die keine Schuhe haben, die auch keine Verwandten haben, sehr oft sind alleine für sich angewiesen auf die Zuneigung und Liebe Gottes durch Menschen. Und sie kam mit den Bonbon und den Keks und sagte zu mir, diesen harten Zuckerbonbon kann ich nicht mit dir teilen, aber hier hast du die Hälfte des Kekses. Und das hat mich berührt. Mein Keks habe ich von Gott empfangen. Was kann ich ihm geben? Von all den Reichtum, mit dem er mich beschenkt hat. Ich komme mir vor wie ein Outlet bei Balsen. So gesegnet bin ich. Und doch kann ich Ihnen nur ein Stückchen Leibniz-Keks zurückgeben. Aber wir tun es mit Freude, oder? Denn der ist gut. Gut reicht nicht aus, um ihn zu beschreiben. Wir wollen beten. Vater, wir danken dir, dass du für Sadik gesorgt hast und dass du ihn versprochen hast, dass er ein- und ausgehen kann, denn du bist die Tür. Und dass er frische Weide finden wird in und durch dein Wort und Leben aus deinem Heiligen Geist, wird er sich ernähren können mit frischer Speise. So segne du ihm, stärke ihm und schenk, dass dein Wille geschieht heute Morgen bei der Jahresversammlung. Inspiriere du ihm, schenk du ihm Licht und auch Vollmacht, das zurechtzurücken, was im Moment nicht in Ordnung ist. Und wir segnen dich, Sadik, in Jesus' Namen. Wir danken dir, dass du Martin in seine Not helfen kannst. Denn wohin sollen wir, wenn nicht zu dir? Du hast Worte des Lebens, du bist unser Heiland, du bist unser Arzt, du bist unser Psychologe. Du bist alles. Wenn wir dich haben, dann fragen wir nicht nach anderen Dingen. So bitten wir dich, dass du unser Gebet erhörst und Martin segnest. Er wird auch heute Morgen wahrscheinlich operiert. Dass du die Hände der Ärzte lenkst, dass Hanne erkennt, was dein Wille ist für sein Leben. So segne Hanne und Martin. Wir danken dir für Markus und die Jahre des Dienstes der Intermission in Indien. Und bitten dich, dass du ihm segnest, Jesus. Mit Licht, Hoffnung, Weisheit in alle Entscheidungen, mit Vollmacht, wo er hineinsprechen muss in Situationen. Segne du ihm in der Gemeinschaft mit unseren Geschwistern in Indien. Umgebe und bewahre ihm. Und segne jetzt nun dein Wort. Wir bitten das in Jesus' Namen. Amen. Wir sind in Offenbarung, Kapitel 12, das heißt mittendrin in 11. Danke, das war's. Dankeschön. Vielleicht können wir ganz kurz, dann kannst du es wieder ausblenden. Matthias. Diese Vorlage einblenden. Wir sind in der 7. Posaune, mittendrin im Trübsal, kurz vor oder in den letzten 3,5 Jahren des Trübsals, mittendrin in der Woche. In Kapitel 11, Verse 15 bis 18 wird die 7. Posaune angekündigt. Große Trübsal, das große Bedrängnis. Wie wir gesehen haben, es wird von Posaune zu Posaune, von Siegel zu Siegel, und dann auch jetzt in den kommenden Kapiteln von Schale zu Schale wird es schwerer hier auf Erden für die Menschen, die da noch leben. Nachdem durch die ersten 6 Siegeln und Posaunen ein Drittel von dem, was wir heute sehen, ausgelöscht worden ist. Hier in Kapitel 11, die zweite Hälfte, sehen wir, wie gesagt, oder hören wir von diesen siebte Posaune. Wir wissen, dass in Verbindung mit der siebten Posaune sieben Schalen ausgegossen werden. Den Zorn Gottes wird ausgegossen auf der Erde. Diese Posaune wird klar angekündigt in diesen drei Versen. Jedoch bleibt Johannes da stehen und macht einmal wieder einen Einschub. Er erklärt das, was jetzt gerade passiert, während die siebte Posaune geblasen, ist das richtig? Wird. Oder? Ja? Also wir beschäftigen uns erstmal mit der siebten Posaune und dann aber lesen wir diesen Exkurs. Und diesen Exkurs geht über mehrere Kapitel. Die siebte Schale wird erst in Kapitel 15 ausgegossen. Da gibt es eine große Pause. Und in diese Pause erklärt uns Johannes viele Dinge, die da passieren während dieser Zeit auf Erden. Schwierig ist mit Kapitel 12, wir werden auch hoffentlich Kapitel 12 ganz lesen können miteinander heute Morgen, dass nicht alles chronologisch dargestellt wird. Und dass vieles ausgelassen wird. Also es ist nicht unbedingt einfach zu lesen oder aber auch zu interpretieren. Johannes spricht über Dinge, die da waren, die sind und sein werden. Geistliche Wahrheiten, die in Ewigkeit sind. Und die muss man auch als solches sehen. Ich lese ab 15, Vers 15 in Kapitel 11. Und der siebente Engel blies seine Posaune, und es erhoben sich große Stimmen in Himmeln, die sprachen, es sind die Reiche der Welt unser Herrn und seines Christus geworden. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Johannes sieht hier, wie Christus von nun an in Ewigkeit herrschen wird. Christus verherrlicht, Christus der Regierende. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihren Angesicht und beteten an. Das haben wir bereits schon gesehen in Kapitel 4. Johannes sieht es aber hier wieder einmal. Und die Völker sind zornig geworden und es ist gekommen, dein Zorn und die Zeit, die Toten zu richten und den Lohn zu geben, deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, und zu vernichten die, die Erde vernichten. Gott wird vergelten. Wo keine Vergebung ist, wird Gott vergelten. Wenn Gott nicht Vergeltung übt, da wo keine Vergebung ist, dann ist er nicht ein gerechter Gott. Deswegen ist es so wichtig, dass du und ich, dass wir ständig unter dem Blut des Lammes in Vergebung leben, ständig, jeden Tag. Jesus ist für uns gestorben, heute lebe ich, vor 2000 Jahren, aber heute lebe ich unter sein Blut. Anders kann ich nicht leben. Anders kann ich nicht einmal klar denken. Die Menschen jetzt sind ja so verwirrt und durcheinander. Und manchmal wir Christen wandeln im Nebel, weil wir die Vergebung Christi nicht gegenwärtig in Anspruch nehmen. Johannes macht es so klar in einer von seinen Briefen. Wer sagt, er sündigt nicht? Er macht Gott zum Lügner. Gott sagt, wir sündigen ständig. Die einzige Hoffnung für mich und für dich ist, dass wir lernen, in Demut und in der Bekenntnis, im Bekennen der Sünde ständig unter seine Vergebung. Das ist wie ein Schutzraum, den er uns schenkt. Wir müssen es aber da ständig hineinbegeben, freiwillig. Hier sehen wir, wie Johannes Christus als der ewige regierende Herr über die ganze Schöpfung sieht. Er sieht aber nicht nur das, sondern wir lesen in Vers 18, dass er richtet. Er ist Herr und Herrscher und zur gleichen Zeit richtet er. Er tut beides. Wenn Gott in Gerechtigkeit regieren will, dann muss er zuerst richten. Das eine geht mit dem anderen Hand in Hand und deswegen werden die hier zusammen erwähnt. Wir werden aber erst und deswegen ist es ein Problem, das Ganze chronologisch zu sehen. Diese Dinge sind gegenwärtig vor Johannes. Er sieht Jesus Christus als ewiger Herrscher, er sieht ihn aber auch als Richter. Und darüber lesen wir erst in Kapitel 20, Verse 11 bis 15. Erst dann wird dieses Thema angesprochen und wird das Gericht durchgeführt, viel später hier in der Offenbarung, fast am Ende. Vers 19, und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan und die Lade seines Bundes wurden in seinen Tempel sichtbar und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Kapitel 12, und es erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone von 12 Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual bei der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen am Himmel, und siehe, ein großer roter Drache, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Und der Drache trat vor die Frau, die gebären sollte, damit er, wenn sie geboren hätte, ihr Kind fresse. Und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernen Stabe. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinen Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte bereitet von Gott, dass sie dort ernährt werde, 1260 Tage. Also hier sehen wir zwei Zeichen. Ein Zeichen ist die Frau, das andere Zeichen ist der Drache. Und natürlich, um den Text zu verstehen, müssen wir wissen, wer die Frau ist und wer der Drachen ist. Und der Text hilft uns schon sehr, aber die Propheten und Jesus Christus selbst helfen uns auch. Und nur diese sind zuverlässige Quellen, wenn es zu Auslegungen kommt. Das, was die Kommentare sind, die helfen, sagen, die helfen. Das hilft uns. Ist immer gut. Beim Studieren, denke, wenn du Hauskreisverantwortung hast für Hauskreis oder du hast die Andacht im Hauskreis, dann freust du dich, beim Forschen, beim Lesen, gerade bei Kommentare, dass dem, was du aus dem Text verstanden hast, das, was du von Gott empfangen hast im Lesen, dir bestätigt wird aus zuverlässigen Quellen. Und Kommentaren sind oft zuverlässig. Aber am zuverlässigsten ist, beste Kommentar ist die Bibel selbst. Und die Aussagen in der Bibel, die die Propheten hier machen, zu dieser Frau, die schwanger ist und gebären soll, und der Drachen, der da bedrohend auf sie schaut und wartet darauf, dass das Kind geboren wird, um es zu fressen, das sind Bilder, das sind Zeichen, die wir nicht nur hier sehen, sondern, wie gesagt, die Propheten und Jesus selbst erzählen uns von dieser Konfrontation zwischen Gut und Böse. Das erste Zeichen, die Frau ist schwanger, mit der Sonne bekleidet, den Mond unter ihre Füße und an ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Ich glaube, dass es ziemlich deutlich ist, dass es sich hier um Jesus Christus handelt. Oder, entschuldigt, dass es sich hier, lass uns mal kurz beten, ich habe Konzentrationsprobleme. Vater, ich bring dir den Text und bitte dich, dass du mir hilfst, dass du Licht und Freiheit schenkst. Ich danke dir dafür, dass für dich nicht zu schwer ist. Du kannst sogar ein schwaches Gefäß, wie ich es bin, gebrauchen. Und ich lege dir jetzt mein Problem hin und bitte um deine Hilfe. Amen. Also, nicht Jesus, sondern wer ist das? Genau, das Volk Israel ist es hier. Interessante Weise in 1. Mose, Kapitel 37, hat Josef genau das gesagt, was hier beschrieben wird. Der hatte doch zwei Träume, oder? Könnt ihr euch erinnern? Und seine Brüder haben sich doch über seine Träume so sehr gefreut, oder? Deswegen haben sie ihn fast ausgelöscht. Danach wurde er verkauft als Sklave nach Ägypten. Seine Brüder haben gesagt, bist du überheblich, anmaßend? Wieso sollten wir uns alle vor dir beugen? Aber in der Geschichte bestätigt sich das. Und das ist klar, dass wenn sich das bestätigt, was Josef geträumt hat, dass der Traum von Gott war. Das, was Gott sagt, uns vermittelt, wenn es von ihm ist, dann geschieht es auch immer. Und das kam so. Aber er hatte nicht nur diesen einen Traum, sondern in 1. Mose, wenn wir uns die Zeit nehmen und Kapitel 37 und Vers 9 steht, und er hatte noch einen zweiten Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sprach, ich habe noch einen Traum gehabt, siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne neigten sich von mir. Jetzt müssen wir uns fragen, wieso? Hier sind das doch 12 und da sind es 11. Stimmt doch irgendwas nicht. Da muss sich jemand verschrieben haben. Nein, er sah nur 11, weil er selber einer von diesen Sternen war. Also eigentlich ist es deutlich, die Frau ist schwanger und erwartet einen Kind. Sie will gebären. Das zweite Zeichen, wie gesagt, ist ein Drachen, der rot ist. Blutrot. Das ist der Widersacher Satan hier. Sieben Köpfe. Das werden wir sehen nächste Woche. Das stellt die Macht des Römischen Reiches dar. Und zehn Hörner, was sehr wahrscheinlich die Macht von zehn Könige, zehn Weltmächte, zehn Politiker, die das Römische Reich unterstützen werden, in diese Phase, die hier heraus, im Voraus uns geschildert wird. Also ein Drache mit sieben Häupter und zehn Hörner und auf seinen Häuptern sieben Kronen. Und sein Schwanz fegte den dritten Teil der Sterne des Himmels hinweg und warf sie auf die Erde. Hier ist eine Auseinandersetzung, hier ist ein Kampf und wir werden gleich lesen, dass es hier in dieser Phase, die Johannes sieht, er schaut in die Zukunft und sieht das Ende des Drachens. Und dieser Drache bewegt seinen Schwanz. Ich habe eigentlich persönlich nie was direkt mit Krokodile zu tun gehabt, bin aber auch dankbar, außer zu Hause. Ich habe nicht Drache gesagt, ich habe Krokodil gesagt. Wir haben aber alle gesehen im Fernsehen, wie wenn ein Krokodil gefangen genommen wird, wovor passen die dann denjenigen auf, die dieses Tier gefangen nehmen wollen, von den Schwanz. Und der Schwanz stellt immer, der Schwanz stellt immer das Ende dar. Am Ende wird er ausschlagen und mit sich alles niederreißen. Alles, was sich zu ihm stellt. Und die Bibel sagt, dass ein Drittel der Engel mit ihm ausgeworfen worden sind aus dem Himmel. Dies ist aber bereits schon geschehen, denn die Propheten, Jesaja Kapitel 14 ist das, glaube ich, erzählt uns über dies. Jesus sagt auch in Lukas, und ich habe gesehen, wie der Drachen auf die Erde niedergeworfen worden ist, wie einen Blitz. Das heißt, Jesaja sieht das, Jesus bestätigt das, er hat es auch. Warum? Weil Jesus in Ewigkeit lebt. Jesus kennt diese Dinge, wovon Johannes spricht. Jesus ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Er ist von ewig her. Jesus ist nicht nur als Kind geboren, aber er war vorher da. Das ist der dreieinige Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Also sagt Jesus, ich habe dies gesehen. Jesaja hat es auch gesehen in seinem Traum. Und Johannes spricht auch davon. Das sind eine dieser Gegebenheiten, die man nicht einfach so in Zeit und Raum hineinstopfen kann. Das geht nicht. Das ist eine ewige Tatsache. Es ist etwas, was in Ewigkeit auch bestehen wird. Hier sehen wir Satan oder der Drachen in sein letztes verzweifelndes Handeln. Er wird gefangen genommen und schlägt aus und reißt alles mit sich nieder. Das kennen wir, oder? Von innen her, wenn der Drache in uns ist. Der Drache war früher in mir. Und ich habe gedacht, wenn ich untergehe, nehme ich alle anderen mit. Wenn ich kaputt gehe, dann aber auch alle mit, so viel, wie es geht. Und das sehen wir heute. Ist es sehr verbreitet. Menschen verzweifeln, wollen sich rächen. Und hier will der Drache sich ja rächen an Israel, an diese schwangere Frau. Er steht da und will sich, und es klappt nicht. In den Drachen können wir Herodes sehen. Er steht da und wartet auf die Gelegenheit, ihn zu töten. Nach 2 Jahren nach Jesu Geburt gibt Herodes einen Befehl, alle Kinder, die 2 Jahre alt sind und jünger, zu töten. Hier sehen wir in Herodes dieses Handeln. Herodes war ja ein Tier. Ein Historiker, ich weiß es nicht mehr, römischer Historiker. Tacitus, genau. Oder Tacitus. Er schrieb, dass Herodes so sehr ein Tier war, dass es besser gewesen wäre für seine Familie, seine Frau und seine Kinder. Sohn hat er ja umgebracht. Es wäre besser, sein Schwein gewesen zu sein, als jemand, der ihm nah und verwandt ist. Vers 5. Trotzdem, dass der Drache dasteht, um das Kind zu verschlingen. Und der Drache dachte ja auch, als er Jesus mit 30 Jahren kreuzigt, das hat er geglaubt, der Teufel hat gemeint, ich habe es geschafft. Ich habe ihn durch das römische Reich ausgelöscht. Ich habe ihn gefressen. Tatsache war aber, dass er sich selbst hingerichtet hat, dass er sich eigentlich selbst getötet hat und nicht Christus. Dann Christus ist gestorben und auferstanden und hat überwunden. Und wir lesen hier, wie in Vers 5, und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte mit eisernen Stabe. Hier ist Jesus Kind. Und dann plötzlich herrscht er im tausendjährigen Reich. Und alles dazwischen wird nicht erwähnt. Warum? Da gibt es einen Grund, warum hier nichts erwähnt wird. Von Christi Leben, sein Tod und seine Auferstehung. Es wird ausgelassen. Das ist die neutestamentliche Gemeinde. Sie fängt in Christus an und wird vollendet in seinen Tod und seiner Auferstehung. Und da die Gemeinde, haben wir gesehen, da die Gemeinde entrückt worden ist und gar nicht mehr auf Erden ist, die Gemeinde ist gar nicht gegenwärtig hier, wird es gar nicht erwähnt, weil es überflüssig ist. Und Johannes lässt es raus. Es wird nicht sichtbar, es wird gar nicht erwähnt. Also, und sie gebar einen Sohn, Jesus wird geboren, einen Knaben, der alle Völker weihen sollte mit seinem eisernen Stabe. Es macht einen Sprung. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinen Thron. Und die Frau entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, da sie dort ernährt werde, 1260 Tage. 1260 Tage sind über 41 Monate, also 3,5 Jahre. In Matthäus 24 und Vers 15, Jesus bestätigt das hier, was hier geschrieben wird. In Matthäus Kapitel 24 und Vers 15 lesen wir: Wenn ihr, und Jesus sagt das zu den Juden, nicht zu der neutestamentlichen Gemeinde, sondern zu den Juden, weil dieses Wort hier in Matthäus 24 geschrieben ist für die Juden, die im Trübsal hier auf Erden sein werden. Das ist ein persönliches Wort für die Juden, die durch den Trübsal hindurchgehen müssen. Wenn ihr nun sehen werdet, das Gräubild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist, durch den Propheten Daniel, wer das liest, der merke auf, als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Und wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter, etwas aus seinem Hause zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, seinen Mantel zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden zu jener Zeit. Bitte aber, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Hier wird es deutlich, dass es die Juden sind, für den dies Wort geschrieben worden ist. Warum? Er spricht von Sabbat. Wer hält denn hier den Sabbat? Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein. Wir haben gesehen, Bedrängnis ist Trübsal. Große Bedrängnis ist die zweite Hälfte. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang an der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Zurück zu Vers 16. Als dann fliehe auf die Berge, wer in Judäa ist. Diese Situation hier wird am Ende des Kapitels, in Verse, glaube ich, 13 und 14 nochmal erwähnt. Wir lesen das auch gleich. Aber das, was hier beschrieben wird als ein Berg, ist ein Platz, das Gott sein Volk bereitet hat, südöstlich des Toten Meeres. Und das Volk Israel wird fliehen in den Trübsal außer Jerusalem heraus und sie werden nach dem Süden und dann um das Tote Meer herum nach Südwesten und werden Geborgenheit in den Bergen finden. Ich lese aus dem, was Jesaja hier prophezeit. Er schreibt in Kapitel 16, schick dein Lamm, den Beherrscher des Landes von Sela, aus durch die Wüste zu dem Berg der Tochter Zion. Denn es wird geschehen, wie umherflatternde Vögel, wie ein gescheuchtes Nest, werden die Töchter Moabs den Furten der Ahnen sein. Gib Rat, triff eine Entscheidung, mach deinen Schatten am heiligen Mittag gleich der dunklen Nacht, verbirg die Verjagten. Verrate die Flüchtlinge nicht. Lass meine Flüchtlinge bei dir einkehren, Moab, sei ihnen ein Schirm vor den Verderber. Damals haben die Moabiter südöstlich von Toten Meer gelebt. Heute nennt man das Jordanien, oder? Und dieser Gebiet her, im Vers 1, das Land von Sela. In Sela finden wir Petra. Petra bedeutet Fels. Wir haben eine Petra hier heute Morgen in unserer Mitte. Sie ist ein Fels. Fragt mal ihren Mann. Jesus Christus ist unser Fels, in dem wir Geborgenheit finden. Gott wird dort in Sela, Petra, für sein Volk sorgen. Wir haben gelesen, 1260 Tage, 3,5 Jahre werden dir. Und interessanterweise hat Elia auch Geborgenheit gefunden für 3,5 Jahre. Und während diese 3,5 Jahre, die Elia in Geborgenheit verbracht hat hier in dieser Gegend, wurde ernährt von Raben. Raben sind unreine Vögel, unreine Tiere. Wer viel mit Raben zu tun gehabt hat, weiß das. In Indien gibt es eine Menge Raben, gerade in den Großstädten. Und die fressen buchstäblich alles. Es gibt nichts, was eine Rabe, die klauen, aber sie fressen alle, alles Fresser. Alles an Unrat, alles schmutzig. Elia wird ernährt von ein unreines Tier. Für die Juden sind die Heiden alle unrein. Das Volk Israel wird ernährt, wird versorgt, findet Geborgenheit unter einem heidnischen Volk. Also da sind logische Zusammenhänge. Wir kehren hier zurück zu Kapitel 12 und lesen hier diese zwei Verse in Kapitel 12, und zwar 13 und 14. Lesen wir, machen einfach einen Sprung. Als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau gegeben, die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge, an ihren Ort, wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe, 3,5 Jahren, fern von dem Angesicht der Schlange oder des Drachens. Hier findet das Volk Israel Geborgenheit während den großen Trübsal, das große Bedrängnis. Zurück zu 12,7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, und der Drache kämpfte und seine Engel, und sie siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Hier sehen wir diese Auseinandersetzung mit dem Drache. Diese Auseinandersetzung hat's ja immer schon gegeben, oder? Wir lesen über die Auseinandersetzung auch im geistlichen Sinn, nicht nur materialisiert in die Kriege zwischen Israel und die Heiden drumherum, sondern wir sehen das auch als einen geistlichen Krieg. Und der Teufel taucht auf bei Hiob zum Beispiel und sagt, hier, Hiob ist dir treu. Das heißt, eigentlich sagt, lass uns das mal ausschlagen, der Teufel kommt zu Gott und spricht mit Gott. Vers 6 von Kapitel 1. Es begab sich aber eines Tages, dass die Gottessöhne kamen und vor den Herrn traten, kam auch der Satan unter ihnen. Der Herr aber sprach zu Satan, wo kommst du her? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach, ich habe die Erde hin und her durchzogen. Der Herr sprach zu Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Der Satan antwortete den Herrn und sprach, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt? Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus, taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Der Herr aber sprach zu Satan, siehe, alles, was er hat, sei in deiner Hand. Nur an ihm selbst lege deine Hand nicht. Da ging der Satan hinaus von dem Herrn. Also wir sehen hier diese Auseinandersetzung in der unsichtbaren Welt zwischen Gott und Satan und den Drachen. Die reden miteinander. Obwohl ja vor der Zeit, vor der Geschichte, das, was Jesaja uns sagt in Kapitel 14, bereits schon gesehen ist, dass der Teufel ausgestoßen worden ist aus dem Himmel auf Erden und dass er zum Prinz hier über die Erde wird, ist dennoch die Situation so, dass ja anscheinend, zumindest die Bibel unterstützt es, der Teufel kommen kann und mit Gott selbst reden kann und rechten kann. Das heißt, er hat Zugang zum Himmel. Es gibt eine Auseinandersetzung zwischen Gott selbst und Satan, den Drachen. Den hat es schon immer gegeben, solange Zeit da ist. Und das ist auch geblieben bis heute. Wir lesen bei Petrus eigentlich genau dieselbe Sache. Kann ich ihn haben? Gib ihn mir. Ich mache ihm fertig. Der wird dir schon den Rücken kehren. Bei Hiob sagt er, du hast ihn gesegnet, klar. Der ist voll in der Wohlstandstheologie drin. Der folgt dir nur nach, weil du ihm segnest. Aber wer es geht ihm schlecht, dann wird er dich verfluchen, wird er dir den Rücken kehren. Und Jesus sagt, okay, ich sag den Kampf an. Du wirst schon sehen. Hiob wird mir treu bleiben. Bei Hiob und bei Petrus ist es genau dieselbe Auseinandersetzung. Und die gibt es. In Epheser wird uns gesagt, dass wir ständig in einen Krieg stehen, in der unsichtbaren Welt. Wir müssen uns das bewusst sein. Hier lesen wir aber, hier geht es weiter, dass dieser Drache nicht mehr auftaucht im Himmel. Vers 8, und sie siegten nicht. Der Drache und seine Engel konnten Gott nicht besiegen. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Das heißt, sie sind nicht mehr in diese Phase, sind sie nicht mehr da. Sie sind für alle Ewigkeit ausgestoßen und gerichtet. Hier sehen wir das Endgericht. Seht ihr, wo eine gewisse Reihenfolge, eine Chronologie vorhanden ist, aber vieles wird ausgelassen. Johannes macht Sprünge. Hier sind wir wieder da, wo wir eigentlich in Vers 15 von Kapitel 11 sind. Gott herrscht in Gerechtigkeit. Hier ist Ordnung in Himmel und auf Erden. Und es wurden hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Wir sind zwar verantwortlich für unsere Sünde, dem, was wir getan haben, dem, was wir gesagt haben, dem, was wir gedacht haben, sind wir für verantwortlich. Aber die Ursache, die Quelle der Sünde, ist Luzifer. Und dieser Luzifer, interessanterweise, wird auch Morgenstern genannt. Das heißt, dass diese Sterne hier, die wir sehen, die aus dem Himmel herabfallen, die abstürzen, sind sehr wahrscheinlich Engel. Morgenstern und seine Sterne, die Engel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er ist der Verführer, er ist der Ursache oder die Ursache des Elends hier auf Erden. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen. Wir haben im Himmel im Moment einen Ankläger, der ständig auftaucht und uns anklagt vor Gott. Und wir haben einen Fürsprecher, Jesus Christus. Das ist der jetzige Zustand. Hier ist es aber, Johannes sieht schon weiter, das ist gar nicht mir gegeben. Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unser Gottes geworden und die Macht seines Christus, denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen, der sie verklagte Tag und Nacht vor unseren Gott. Und sie haben ihn überwunden durch das Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnis und haben ihr Leben nicht geliebt bis an den Tod. Hier bezieht Johannes sich auf diejenigen, die Gläubigen, ganz besonders die Juden, die durch Verfolgung umgekommen sind während den Trübsal. Wir haben darüber gelesen in Kapitel 7, Vers 14 und auch in 6, 9. Sie verstecken sich unter dem Altar und bitten Gott um Hilfe. Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Wehe aber der Erde und dem Meer, denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn und weiß, dass er wenig Zeit hat. Das heißt, er zappelt, er schlägt sozusagen mit seinen Schwanz. Das ist der letzte Rest seines Zornes. Und wird viele damit niederreißen. Nicht nur die Engel, sondern auch viele Menschen, die auf Erden zu dieser Zeit wohnen. Und sie werden hier gewarnt. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, wie wir bereits schon gelesen, die den Knaben geboren hatte. Hier sehen wir den Antisemit aller Antisemiten, Satan selbst. Sein Zorn ist so groß. Er hat das Kind nicht erwischt, aber das ganze Volk. Er schlägt aus, schon über Jahrhundert, und setzt den Volk Gottes unter Druck, beziehungsweise quält sie. Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, so wie wo sie ernährt werden sollte, eine Zeit und zwei Zeiten. Wir lesen überall in Offenbarung über diejenigen, die überwinden. Diejenigen, die Gott gehorsam sind, diejenigen, die Gott suchen. Hier sehen wir das auch in diesem Bild des Adlers. Diejenigen unter den Juden, die Gott suchen, während den Trübsal, auch den großen Trübsal, werden fliehen können, weil Gott ihnen Flügel verleihen wird. Lasst uns mal Jesaja Kapitel 40 aufschlagen. Ende von Kapitel 7. Jesaja 40, habe ich 7 gesagt? Ende von Kapitel 40. Jesaja 28 bis 31. Weißt du nicht, hast du nicht gehört, der Herr, der ewige Gott, der Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt sein. Sein Verstand ist unausforschlich. Hier werden wir herausgefordert zu begreifen, mit wem wir es zu tun haben. Wir haben es mit dem Herrn, der alles geschaffen hat, der alles erhält, der allmächtige Gott. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug, den Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln. Diejenigen von den Juden, die dem, was Jesus gesagt hat in Matthäus Kapitel 24, wir hatten gelesen ab Vers 15, glaube ich, diejenigen, die dies tun, was Christus ihnen empfiehlt, die Jesus gehorsam sind, werden entfliehen. Sie werden aufsteigen wie ein Adler. Sie werden überwinden, wie wir bereits schon gelesen haben, in den Brief an denselben Gemeinden, in den Briefen an denselben Gemeinden. Hier steht, wer auf den Herrn harrt, wer auf den Herrn wartet. Das Warten hat mit Vertrauen zu tun, mit Glauben. Wer da glaubt, wer die Hoffnung nicht aufgibt, wenn ich jemand wirklich vertraue, wenn ich wirklich glaube an diese Person, dann kann ich warten. Wenn ich glaube, dass jemand mich liebt, als junger Mann habe ich oft gewartet. Meistens vergeblich. Die Mädels haben mir nur gesagt, ja, damit ich bloß nicht mehr anrufe. Dass ich nicht mehr frage, dass ich aufhöre, hinter ihnen her zu dackeln. Versprichst du ihn? Treffen wir uns? Kommst du denn auch? Und 7 Uhr, dann habe ich zwischendurch angerufen und gesagt, es war doch 7 Uhr. Ja, sagte sie, aber sie kam nicht. Die Hoffnung war aber da in mir. Ich hatte diesen Menschen vertraut. Aber ich wurde enttäuscht. Wer auf den Herrn aber vertraut wird, nicht enttäuscht. Weil sein Wort ein Wort ist. Wahrer Glaube, ein Glaube in Christus, hört nie auf zu hoffen. Wer an ihn glaubt, kann in aller Ruhe auf ihn warten, ohne nervös zu werden. Ohne durchzudrehen, in Frieden und in Ruhe auf ihn warten, weil wir wissen, derjenige, der das gesagt hat, tut das, was er sagt. Die Hoffnung hört niemals auf, wenn wir es auf Christus setzen. Das ist das, was wir hier sehen. Volk Israel vertraut und überwindet durch ihr Vertrauen und kommt an diesen Ort, wo es Geborgenheit finden wird über 3,5 Jahre. Und die Schlange stieß auch ihren Rachen Wasser aus wie ein Strom hinter der Frau her, um sie zu ersaufen. Was dieser Strom ist, wissen wir nicht. Die Juden fliehen aus Jerusalem heraus, mittendrin in Trübsal und werden Geborgenheit finden in Jordanien. Der Drache wird ihnen aber hinterherjagen. Das Bild kennen wir schon, oder? Das Volk Israel in Ägypten. Mose kommt und holt sein Volk heraus. Und wer jagt ihn? Die ganze Armee. Das könnte hier auch eine Armee sein. dieses Wasser aus dem Mund des Drachens. Es kann sein, dass eine ganze Armee das Volk Israel verfolgt. Aber die Erde tut sich auf und das ganze Heer fällt hinein in den Abgrund. Es ist eigentlich ein ähnliches Bild wie das Meer, oder? Schilfmeer. Es wird aufgetan, die Armee läuft hinein und Gott macht es zu. Wenn er das damals gemacht hat, warum sollte er das in einigen Jahren nicht tun für sein Volk? Wenn Gott sein Volk über 40 Jahre in der Wüste versorgt hat, warum sollte er das nicht tun 3,5 Jahre lang? Wenn er es für Elia tat, warum? Wenn die Bibel tatsächlich wahr ist, wenn ich wirklich daran glaube, was sind denn 3,5 Jahre? 40 Jahre hat er für sie gesorgt. Und wenn Gott das Schilfmeer aufgeöffnet hat und dann als die Ägypter hineingelaufen sind und das Volk Israel verfolgt haben und er es dann, als sie mittendrin waren, im Schilfmeer das zugemacht hat und sie alle tatsächlich ersoffen sind, warum sollte er das nicht auf diese Weise tun können? Und die Schlange stieß aus ihren Rachen Wasser aus wie ein Strom hinter der Frau her und sie zu ersaufen. Aber die Erde half der Frau und tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache ausstieß aus ihren Rachen. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin und kämpfte gegen den übrigen von ihrem Geschlecht, die Gottesgebote halten und haben das Zeugnis Jesus. Und er trat an den Strand des Meeres. Hier haben wir die Auseinandersetzung gesehen heute Morgen zwischen die Frau, zwischen Gott und den Drache. Es gibt aber noch zwei Tiere und die steigen nächste Woche auf. In Kapitel 13. Beide Tiere und wir werden sehen, was sie eigentlich darstellen, wovon sie eigentlich sprechen, worauf die sich beziehen, wer eigentlich diese Tiere sein könnten, die auftauchen in der zweiten Hälfte des Trübsals. Ich danke euch für euer Geduld. Heute Morgen ist es wahnsinnig schwer für mich gewesen. Echt schwer. Ich habe bis heute Morgen um 3 Uhr gesessen. Ich habe so viele Bücher gewälzt, dass ich nicht mehr weiß, von oben und unten ist. Ich danke euch für euer Geduld. Und ich vertraue Gott, dass ihr etwas mitnehmt heute Morgen. Wenn wir nur verstanden haben, dass Gott vertrauenswürdig ist, wenn wir nur gelernt haben, auf ihm zu warten, werden wir erleben, aber nur dann, wenn wir nur warten, wir müssen warten, wenn wir nur warten würden, mit Hoffnung in unser Herzen, ruhig auf ihm, ganz still warten, dann wird er uns begegnen. Durch diesen Vertrauen und uns herausholen aus unseren Problemen. Wir werden aufsteigen wie Adler und werden eines Tages herabschauen auf diese Berge, die da waren. Es wird wie ein flaches Gelände aussehen. Die Berge werden wie Sandkörner aussehen. Die Probleme, die für uns unüberwindbar waren, sind nicht mehr da. Warum? Wo ist der Schlüssel? Vertrauen und warten. Wer auf den Herrn hofft, wer den Herrn vertraut, wer auf den Herrn wartet, wird nie enttäuscht, egal wie groß dein Problem ist. Überwinden kannst du aber nur im Vertrauen, im Glauben, indem dass du auf ihm wartest und nicht verführt wirst, die Probleme selber zu lösen, Dinge selber in der Hand zu nehmen, dir selber zu helfen, dich selbst aus dem Sumpf bei deinen eigenen Haaren herauszuziehen, das geht nicht. Wenn du wirklich an diesen großen Gott glaubst, dann vertraust du ihm und wirfst deine ganze Hoffnung und all deine Sorgen auf ihn. Er wird dich nicht enttäuschen.